Ja, vielen Dank, liebe Christina, für diese sehr ehrliche und mutige Einführung in unser Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich vielen von uns so geht, wie du das gerade auch von dir beschrieben hast. Also auch heute soll es um dieses Thema Heiliger Geist gehen, wie du schon gesagt hast. Ich habe das letzten Sonntag hier so angefangen, dass ich gesagt habe, an Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. So hat man das mal in einer Weise gesagt. Aber genau das habe ich gesagt, glaube ich eben nicht. Sondern ich glaube, dass das Geschenk an Pfingsten unbedingt mit Weihnachten zusammengehört. Der Heilige Geist ist das größte Geschenk, was Gott uns neben Jesus überhaupt gemacht hat. Nichts und niemand kann uns, dich und mich, wirklich ausfüllen. Sehnsucht haben wir alle. Und die Sehnsucht in unserem Leben nach mehr, nach Fülle, hat immer was mit der Sehnsucht nach dem Geist Gottes zu tun. Und je mehr wir auch als Christen miteinander mit dem Herrn unterwegs sind, da wächst was in uns. Ein Bedürfnis nach mehr. Jetzt nicht größer oder so, sondern mehr Kraft, mehr Liebe, mehr Hoffnung. Und das ist für mich das Wirken des Geistes Gottes. Ich lese uns mal einen Text, den ich dann letztlich ein bisschen auslegen möchte. Und zwar Johannes 14, von Vers 23 bis 26. Ich mache hier mal ein bisschen hoch, dann wird es auch etwas heller. Ohnehin schon so dunkel, jawohl, ich sehe gleich mehr. Jesus erwiderte, oh, noch heller, super, ich glaube, die habe ich letzten Sonntag kaputt gemacht. Da bin ich gegengeknallt, Rainer. Ist gut. Also, Jesus erwiderte, wer mich liebt, danke, wer mich liebt, sagt Jesus, wird tun, was ich sage. Ganz einfach, wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann ist mir das nicht egal, was der da sagt oder die. Mein Vater, sagt Jesus weiter, wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Darüber wollen wir gleich tiefer nachdenken. Was heißt das, wohnen? Jesus sagt weiter, wer mich nicht liebt, der wird auch nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch all diese Dinge, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Tröster, das ist das zweite Stichwort, über das wir nachdenken werden, als mein Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch, jetzt kommt das dritte Stichwort, alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich möchte also drei Verben herausgreifen aus diesem Text, um das Wirken des Geistes Gottes deutlich zu machen. Wohnen, trösten, lehren. Das möchte der Heilige Geist mit uns. Erstens, der Heilige Geist wohnt in einem Christen. Ich habe ja das letzte Mal auch schon gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten? Ich habe gesagt, ganz einfach, dann wären Sie und ich nicht hier. Ohne Heiligen Geist gibt es kein Christsein. Da gibt es Religion, da gibt es Gesetz, das gibt es alles. Aber Christsein, echte Liebe, echte Vergebung, echte Hoffnung, richtigen Glauben, so wie Jesus geglaubt hat, das gibt es nur mit dem Geist Gottes. Der Heilige Geist wohnt in einem Christen. Ihr kennt alle das Sprichwort, Gäste sind wie Fische. Nach 2 oder 3 Tagen fangen sie an, jawohl, zu stinken. Also, was will ich damit sagen? Mit dem Wohnen ist das so eine Sache. Wenn da jemand plötzlich bei uns wohnt als Gast, dann geht das am ersten Tag gut, am zweiten, am dritten, naja, könnte es sein, dass ich mich zu Hause nicht mehr so frei fühle und erst wieder aufatme, wenn der Gast abgereist ist. Kommt natürlich darauf an, wer da wohnt. Solange ich meine Füße unter einen Tisch ausstrecke, der nicht mir gehört, weiß ich, dann muss ich mich benehmen. Das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb es dann gut ist, wenn jeder seine eigene Wohnung hat, weil er ja da tun und lassen kann, was er oder sie möchte. Nun, schon zu zweit kann das Wohnen manchmal spannungsreich sein, geschweige denn als Familie, wie wir das 21 Jahre lang erlebt haben. 13 Jahre davon zu siebend, da war was los. Wenn wir also zusammen wohnen, dann hat das was in der Regel normalerweise mit Einschränkungen zu tun. Der entscheidende Punkt ist sicherlich, ob man sich einig ist. Denn wenn wir uns einig waren, zum Beispiel wir fahren nach Spanien in Urlaub, dann ging es uns interessanterweise meistens gut. Wir hatten alle das gleiche Ziel und Wunsch, den Wunsch. Solange man also das gleiche will, ist alles kein Problem. Aber wenn der oder die andere etwas anderes will, dann geht's los. Und noch was, wer bei uns wohnt, bekommt mit der Zeit mit, wie es uns wirklich geht. Wenn die Beziehung gut ist, dann nehmen wir aneinander Anteil, an dem, was dem anderen bewegt. Dann teilen wir Freud und auch Leid. Und genau das macht das Wohnen wunderschön und ganz schrecklich. Denn es kommt darauf an, wie wir miteinander wohnen. Wohnen wir nebeneinander oder miteinander? Das ist genau der Punkt. Wenn es nur ein Nebeneinander ist, dann heißt es, das ist dein Problem, das ist deine Verwandtschaft, das ist weiß ich was. Damit will ich nicht so viel zu tun haben. Das nenne ich Nebeneinander. Und da sage ich auch, irgendwas stimmt in dieser Beziehung nicht. Das ist nicht wirklich Miteinander. Daran kann man sich auch gewöhnen, aber ob man sich in so einer Wohnung noch zu Hause fühlt, eins steht fest, Gott wird sich dir und mir nie aufdrängen. Darf ich es mal so lapidar sagen, er will nie Fisch sein. Deswegen wird er auch nie stinken in dem Sinne. Gott wohnt nur wo er willkommen ist. Und auch nur da entfaltet er sich. Gott wohnt nur da, wo man ihn will, wo man ihn liebt, wie Jesus sagt. Liebende wohnen gerne miteinander. Das heißt nicht, dass immer alles glatt geht. Das heißt, dass die sich auch auseinandersetzen. Aber Liebende achten aufeinander und vor allen Dingen Liebende hören aufeinander. Jesus sagt hier, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Und ich glaube nicht, dass Jesus das autoritär gemeint oder gesagt hat. Ich glaube, dass das Jesus so gesagt hat, wie Paulus es an die Epheser schreibt. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe fest verwurzelt und gegründet seid. Paulus wirkt meiner Meinung nach hier darum, dass der Geist Gottes immer mehr Raum in uns gewinnt. Das ist das entscheidende Stichwort. Dass der Geist Gottes immer mehr uns zum Fragen bringt. Herr, was willst denn du eigentlich? Herr, was meinst du jetzt? Was ist in dieser Situation dran? Jesus jedenfalls tat, was der Vater wollte. Jesus, so heißt es im Neuen Testament, war dem Vater gehorsam. Charles de Foucault sagt sogar, der Gehorsam ist die Vollendung der Liebe. Und das war kein Kadavergehorsam, das war selbstlose Hingabe, was Jesus da gelebt hat. Also ich glaube, wir müssen es wirklich von der Liebe her verstehen. Wer mich liebt, sagt Jesus, wird tun, was ich sage. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Das alles, sagt Jesus in seiner Abschiedsrede. Die Jünger haben Angst, weil sie denken, boah, wie, was? Du gehst weg und wir? Nein, sagt Jesus, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich werde wieder zu euch kommen und ich werde bei euch wohnen. Und das ist ein echt tolles Versprechen. Gott wohnt zwar im Heiligtum, in der unsichtbaren Welt, aber er hinterlässt hier oder hat hier eine Zweitwohnung. Bei dem, der ihn liebt, bei dem, der auf ihn hört, bei dem, der dem Geist Gottes in sich Raum gibt. Und damit bin ich ganz klar bei einem Geheimnis. Das Geheimnis ist ganz einfach, dass es so ist, in jedem Christen lebt er, in jedem. In jedem noch so armseligen Christen wohnt Gott durch seinen Geist. Vielleicht fühlst du dich armselig. Das ist okay. Aber ich sag dir, du hast eine unglaublich große Würde. Du hast eine unglaublich große Wertschätzung. Mein Gott, Gott ehrt dich, weil er bei dir wohnt. Auch wenn da noch so viel verborgen, noch so viel armselig bei dir ist, du bist eine Wohnung Gottes. Jesus kommt, aber er kommt nicht als Gast. Er kommt als Herr, als Erlöser, der uns lösen will von allem, was uns bindet, was uns unfrei macht. Wenn er einzieht, dann wohnt er bei uns. Das heißt, er bleibt bei uns, es sei denn, dass wir ihn kündigen. Er kündigt nicht. Bleibt er, dann ist er da. Egal, wo wir sind, egal, was wir fühlen, egal, ob wir ihn fühlen. Er macht uns Vorschläge. Aber wenn du willst, könntest du in deinem Leben das und das anders einrichten. Und darf ich dir mal einen Tipp geben? Das gehört längst auf den Sperrmüll. Ich rede in Bildern. Ich will nur deutlich machen, so redet der Geist Gottes. Und es kommt darauf an, ob wir ihm jetzt Raum geben, auf ihn hören und tun, was er sagt, oder eben nicht. Ich muss sagen, dass ich mich immer am wohlsten fühle, wenn der Geist Gottes in mir das Sagen hat. Aber mir geht's wie Christina. Leider ist das bei mir nicht immer der Fall. Ich merke, dass ich oft dem Geist Gottes reinrede, dass ich es besser zu wissen meine, dass ich sogar seine Vorschläge ignoriere. Und ich glaube, dann passiert das, was Paulus in Epheser 4, Vers 30 sagt. Ich betrübe den Geist Gottes. Okay, ich bin dann immer noch Kind Gottes, aber da dämpfe ich ihn, da betrübe ich ihn, da zieht er sich zurück. Petrus, es ist, der in Apostelgeschichte 4, 31 sagt, Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Das heißt, die auf ihn hören, die tun, was er sagt. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Was wollen wir denn wirklich? Wer soll auf wen hören? Soll Gott auf uns hören? Oder wollen wir auf Gott hören? Ich glaube, eine ehrliche Antwort auf diese Frage wird uns auch bei dieser Frage helfen, wohnt der Geist Gottes in mir? Hat er Raum? Manfred Siebald hat vor Jahren schon ein wunderschönes Lied geschrieben, wo er auf diesen Gehorsam eingeht. In seiner ersten Strophe, da betet er, o Heiliger Geist, kehr bei uns ein. So hast du uns oft beten hören. Wir wollten deine Wohnung sein. Und jetzt kommt das andere. Doch wollten wir noch vieles andere haben. Wir ließen dich nicht tun, was du wolltest, weil du nur helfen, aber nichts ändern solltest. Versteht ihr? Da kommt jemand und möchte bei uns wohnen. Er darf uns gern helfen, gern unsere Wünsche erfüllen. Aber dass wir uns nach ihm richten? Genau das ist die Frage, wie viel Fülle er von uns hat. Und dann hat Manfred Siebald das wunderbar in einer zweiten Strophe so formuliert, o Heiliger Geist, kehr bei uns aus! So vieles muss aus uns verschwinden. Feg alles, was nichts taugt, hinaus. Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken, auch das, was wir vor uns selbst verstecken. Nimm Geld und Macht und unsere anderen Götzen. Reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schalten und zum Walten. Dreh alles um und lass bitte nichts mehr beim Alten. Willst du das? Wenn du das willst, dann wohnt der Geist Gottes ungehindert bei dir. Ich weiß, dass das ein Kampf ist, aber ich lade dich ein, diesen Kampf zu kämpfen, weil Paulus sagt, wir werden diesen Kampf kämpfen müssen, wenn wir mit Gott leben. Ich lade dich dazu ein, dass du ihm Raum gibst, dass du auf ihn hörst, weil du wirst merken, genau das, was Christina gesagt hat, im Hinterher hat sie gemerkt, da ist plötzlich Friede, da ist etwas wieder in Ordnung gekommen. Dazu lade ich uns ein. Der Geist Gottes möchte in uns wohnen. Und es liegt mit daran, ob wir ihn wohnen lassen, ob wir ihm Raum geben, Raum um Raum, oder ob wir ihn beengen. Ich möchte keinen Druck hier ausüben. Bitte hoffentlich versteht ihr das nicht so. Ich möchte gerne einladen, dass du ihn in dir wohnen lässt. Ich habe es Anfang dieses Jahres bei jemandem erlebt, wo ich gedacht habe, was ist denn hier nur los? Und ich habe diese Person dann gefragt und sie hat mir geantwortet, ich glaube, ich gebe dem Geist Gottes Raum. Und ich konnte das nur bestätigen. Das hat man gemerkt. Das Zweite, der Heilige Geist kommt als Tröster. Im Griechischen heißt der Heilige Geist der Paraklet. Übersetzt heißt das der Beistand oder eben der Tröster. Trösten ist so sehr das Amt des Heiligen Geistes, dass er ja, das zu seinem Namen macht. Der Tröster. Schaut, das hat schon was, wenn jemand August der Starke heißt. Wir waren jetzt in Dresden, ja? Oder wenn jemand Karl der Kahle heißt oder Häger der Schreckliche. Das sagt was über sein Wesen. Jesus stellt uns Gott als den Heiligen Geist vor, der Gott der Tröster. Versteht, Gottes Wesen ist Trösten. Das ist keine Nebenbeschäftigung Gottes, wenn er gerade nichts zu tun hat. Gottes Aufgabe ist, er will dich trösten, er will dich ermutigen, er will sich deiner erbarmen. Das ist sein Hauptgeschäft. Wir können uns das kaum vorstellen, dass Gott nicht andauernd an uns herumkritisiert, unzufrieden ist, enttäuscht ist. Nein, Gott ist wirklich voller Erbarmen, voller Trost. Was ist das für eine gute Nachricht? Auch wenn wir das so selten zeigen, wie viel Trost haben wir nötig? In jedem von uns gibt es diesen Raum, in dem es immer mal wieder weint. Das zeigen wir nicht immer. So manches Mal sind wir tatsächlich nicht bei Trost. Gelegentlich sogar untröstlich. Unser Dasein hat manchmal etwas Trostloses. In Psalm 77 heißt es Vers 3, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Kennt ihr das? Wir alle sind trostbedürftig. Aber wer von uns gesteht das sich ein? Gesteht das Gott ein? Ich lade dich ein, es zuzugeben und zuzulassen, dass Gott dich trösten darf. Durch unsere Tochter Conny haben Sonja und ich die Fernsehserie Lost kennen und schätzen gelernt. Ich weiß nicht, wer die jetzt von euch kennt, aber ich muss schon sagen, sehenswert. Da stürzt ein Flugzeug ab und die Überlebenden finden sich auf einer sehr merkwürdigen Insel wieder. Sie werden zu einer bunten Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt. Im Laufe der Zeit, und deswegen gefallen mir diese Filme, wird die Lebensgeschichte eines jeden erzählt. Jede und jeder hat eine Narbe. Bei jedem findet sich ein Bruch, etwas, das schmerzt, das wehtut, da sind Tränen. Mal ist es selbst verschuldet, mal war es ein anderer, indem, dass er mir wehtat. Und das schmerzt ein Leben lang. Und bei dem, was sie tun, kommt dann so ein Flashback, so eine Rückerinnerung und da kommt das wieder hoch. Sie alle brauchen eine zweite Chance. Da ist John. Er ist als Erwachsener unterwegs gewesen, um seinen Vater zu suchen. Dann hat er ihn gefunden und er merkte hinterher, der hat mich nur gesucht, weil er meine Niere wollte. Da ist Charlie, der begabte Musiker. Er versinkt in einem Sumpf von Sucht und merkt, da kommt er nicht so einfach raus. Selbst auf der Insel nicht. Da ist Jack, der seine Ehe ruiniert hat, weil er immer zuerst Arzt und erst dann Ehemann ist. Da ist Michael, der von seiner Frau im Stich gelassen wurde und seinen Sohn nicht mehr sehen durfte. Und jetzt ist er mit diesem Sohn auf dieser Insel. Da ist Hurley, der sich aus Kummer rund und fett frisst. Da ist Kate, die aus katastrophalen Familienverhältnissen kommt und kriminell wird und. Unter dem Strich sind sie alle nicht ganz bei Trost. In vielen ist etwas untröstlich, einfach trostlos. Eine Botschaft dieser Serie lautet, bei jedem gibt es etwas. Das schreit nach Trost. Das schreit nach neuem Mut. Aber wie? Wie sollen wir denn getröstet werden? Wie macht das der Geist in seiner Hauptbeschäftigung als Tröster? Zunächst die nüchterne Auskunft. Der Geist zieht nicht als Krisenvermeider. Er zieht nicht als Glücksbringer bei uns ein. Nein, er kommt als Tröster. Der Tröster ist kein Zauberer, dass die Dinge plötzlich weg sind. Es bleibt so, dass wir trostbedürftig bleiben. Ich denke an manche in unserer Gemeinde. Da gibt es Menschen, die leiden unter dem Zerbruch ihrer Ehe. Sie leiden an ihren Kindern, die manchmal Wege gehen, die ihnen das Herz schwer macht. Da wollen Beziehungen nicht wirklich heilen. Andere leiden, weil sie körperlich, psychisch, wie auch immer an Grenzen stoßen, Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Man leidet an seiner Einsamkeit oder dass man keinen Partner an der Seite hat und so weiter und so weiter. Und so sehnen wir uns nach einer Lösung. Es soll vorbei sein. Es soll weggehen. Manchmal passiert das auch, aber allzu oft wird es nicht besser. Und dann gibt es nur einen Weg hindurch. Aber mitten im Schmerz gibt's Trost. Jesus sagt, ich bin immer noch da. Ich pack die Koffer nicht, wenn andere dich auch im Stich lassen. Ich nicht. Ich ziehe mich aus bei dir, wenn es bei dir ungemütlich wird. Ich bleibe. Ich halte dich. Ich bring dich da durch. Ja, das, was du durchmachst, ist nicht das Letzte in deinem Leben. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Niemals. Hörst du? Der Geist Gottes ist ein Tröster, mitten im Leid. Manchmal verbirgt sich Gottes Trost in einer freundlichen Geste oder in einem verständnisvoll offenen Ohr, in einer aufmerksamen Karte, manchmal auch in einem Lied, das mich aufrichtet. Gott jedenfalls ist kein eiliger Tröster. Er hat keine flotten Sprüche. Am liebsten tröstet der Geist Gottes durch das, was ihm ureigen ist, durch sein Wort oder im Empfang von Brot und Wein, wie am letzten Sonntag im Abendmahl. Mir selber ist so eine Abendmahlsfeier unvergesslich, weil ich wusste damals, ich bin überhaupt nicht würdig, dahin zu gehen. Ich fühlte mich so schrecklich. Und dann fällt dieser eine Satz da in der Andacht. Deine Unzulänglichkeit ist deine beste Eignung. Und Gott hat mich erwischt. Und das Selbstmitleid war weg. Und ich konnte wieder fröhlich glauben und sagen, danke Herr, jetzt glaube ich dir, dass du mich lieb hast und das will ich jetzt schmecken. Gottes Geist ist da, manchmal auch ohne Worte. Meine Mutter war in der Psychiatrie, weil sie das nicht verkraftet hatte, dass die Ehe meiner Schwester kaputt ging. Sie brachte nur noch ein Wort raus, vergraben. Ihr Bruder ist auch psychisch angeschlagen gewesen, musste auch mehrmals in eine Klinik. Der Vater der beiden, mein Opa, hat sich das Leben genommen. Manchmal habe ich auch seltsame Gefühle und sage, hey, was ist los? Ist doch alles gut. Was ich so stark finde, ist, dass ich keine großen Worte machen muss. Aber ich habe mich schon oft in solchen Situationen Gott einfach nur hingehalten. Mehr nicht. Er hat mich noch nie fallen gelassen. Gott ist der Tröster. Und ich kenne niemanden in meinem Leben, der mich mehr ermutigt hat als dieser Tröster. Gott sei Dank. Und dann ist der Heilige Geist der, der lehrt. Er lehrt uns, die Wahrheit Gottes zu verstehen. Jesus sagt, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, sein Hauptlehrbuch ist natürlich die Bibel. Wie viele wunderbare Worte hat Gott dir schon geschenkt und mir auch an Knotenpunkten. Nur ein Beispiel. Ich sitze schon ein bisschen her, aber wir wussten, der Weg in Oberhausen geht zu Ende nach 20 Jahren. Und ich frage, boah, und jetzt? Die erste Jahreslosung, die ich im Januar 2010 hier gezogen habe, lautete 2. Mose 23, 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Wege und dich bringe an den Ort, ratet mal, wie der heißt, den ich bestimmt habe. Ich habe mich so getröstet gefühlt und gewusst, danke Herr, Stein, Schweinau, das ist der Ort. Danke für dieses schöne, wundervolle Wort. Gott lehrt uns, dass wir plötzlich merken, so ein Wort Gottes redet hinein in eine bestimmte Situation. Und er ist es. Der Geist Gottes lehrt uns, die Wahrheit Gottes auf unser Leben zu beziehen. Und indem wir Schüler der Bibel bleiben, bleiben wir Schüler des Heiligen Geistes. Wir brauchen einen Lehrer, der uns das übersetzt, ganz egal, ob wir jung oder alt sind. Und wir bleiben auch Schüler, egal, ob wir alt oder jung sind. Nein, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir irren uns, manchmal sind wir auch verwirrt, manchmal fehlt uns Klarheit, manchmal vergessen wir. In manchen Situationen benehmen wir uns vielleicht sogar wie Erstklässler. Und manchmal mag es vielleicht sogar sein, dass wir vergessen, dass Jesus in unserem Haus wohnt. Da fragen wir, boah, wie soll ich denn entscheiden? Was mache ich richtig? Was ich sagen will, wir brauchen einen Lehrer. Jesus sagt, ich weiß. Und ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin dein Lehrer. Und ich bin mit meinem Geist in deinem Leben. Das meint er besonders dann, wenn uns die Sorge überfällt. Wer Kinder möchte, der beschließt, bis ans Ende seiner Tage Sorgen zu haben. Nicht nur, aber auch. Oder da ist die Sorge um die Gesundheit, die Sorge um den Job, die Sorge ums Geld, die Sorge um Arbeitslosigkeit und so weiter. Und plötzlich ist er da und redet ganz leise. Hey, hey, ich bin da, ich verlasse dich nicht, ich sorge für dich und ich bringe dich dadurch. Hör doch auf, diese Gedanken hin und her zu wälzen. Hey, wie wäre es, wenn du einfach in meinem Wort ein bisschen wälzt? Protestiere doch mal gegen deine Sorge. Wirf sie auf mich. So oder ähnlich. Erinnert uns Gottes guter Geist und zeigt uns, was wir vielleicht gerade im Moment vergessen hatten. Ich kann nur sagen, was für ein Geschenk. Gott wohnt durch seinen Geist in deinem Herzen. Egal wie es dir geht. Gott tröstet dich. Bitte lass es immer wieder zu. Lass ihn rein. Vielleicht manchmal nicht mit Worten, aber wenn du dich ihm wirklich hinhältst, er tröstet dich. Und drittens, er lehrt dich, damit du nie den Mut verlierst und den Glauben und die Hoffnung und die Liebe. Und das Schönste kommt zum Schluss. Gestern im Lehrtext stand, der Seher Johannes schreibt, ich hörte eine große Stimme vor dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird Gott sein. Es kommt der Tag, da hat uns Gott dann alles gelehrt. Und da tröstet er uns ohne Ende, weil wir für immer